Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wieder ein SMX-Konferenz-Special zum Marketing Meets Technology Podcast, powered by Voxo. Mein Name ist Timon Hartung, ich bin der Geschäftsführer von der Voxo und wir sind eine Beratungsgesellschaft für Technologie und Online-Marketing. Und ich habe heute die Ehre, eine Speakerin der SMX München-Konferenz zu interviewen. Die SMX ist die absolute Fachmesse für den Bereich Online-Marketing und auch eine der größten Konferenzen in dem Bereich mit fast 2000 Teilnehmern jedes Jahr. Und Judith ist absolute Expertin im Bereich Verlagswesen. Das heißt, sie ist die SEO-Managerin von Zeit Online und hat vorher auch bei der FAZ tatsächlich SEO gemanagt. Deswegen hat sie sehr, sehr viel Erfahrung im Verlagswesen. Und wir wissen alle, Suchmaschinenoptimierung ist nicht gleich Suchmaschinenoptimierung, sondern News-SEO ist nochmal was ganz anderes. Und da muss man einfach sagen, da passt dieses Thema, was wir heute uns anschauen, nämlich Topical Authority und EAT perfekt zu ihr. Weil nämlich, wer hat denn mit so vielen Topics zu tun und mit so viel Expertise, Experience, Authority und Trust wie eine Zeitung? Und deswegen freue ich mich so sehr auf diese tolle Sonderausgabe. Und ihr dürft nicht vergessen, falls wir bei ein paar Themen ein bisschen tiefer reingehen, wir haben hier ein Expertengespräch. Und wenn da euch was auffällt, wo ihr sagt, hey, da muss ich unbedingt mehr reingehen, macht euch Notizen, weil das heißt immer, da habt ihr noch Potenzial, entweder was zu lernen oder auch etwas zu umsetzen für eure Firma. Und in diesem Fall dann ja wirklich in die Themen nochmal tiefer reinzugehen, ob es als Anhaltspunkt dieser Podcast ist oder die SMX zu besuchen oder Judith direkt zu kontaktieren, bleibt euch dann natürlich überlassen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Let's go.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
So, herzlich willkommen bei uns. Heute spannendes Thema. Wir sprechen über EAT und Topical Authority. Heute mit Judith Lungstraß. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist momentan Managerin, also SEO-Managerin bei der Zeit Online in Hamburg und hast vorhin auch viel Erfahrung mitgebracht in dem Bereich, weil du bist ja quasi nicht nur SEO, sondern du bist auch dem Verlagswesen total treu geblieben in den letzten Jahren und warst auch bei der Frankfurter Allgemeinen vorher. Und man muss auch fairerweise sagen, das ist natürlich genial, weil das Thema, also News-SEO und normales SEO sind einfach unterschiedliche Themen, deswegen passt das eigentlich sehr, sehr gut, dass du dich damit auskennst und auch weiter in dieser Branche bleibst. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Suchmaschinenoptimierer, die sich damit auskennen. Deswegen richtig, richtig cool, dass du da bist. Und genau, sag gerne auch mal was für dich selber. Wir sprechen heute vor allem über die SMX, deinen Vortrag auf der SMX, gehen auf die Themen ein. Und ja, das Coole ist ja, du sprichst ja dann auch im März hier in München auf der SMX. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Es freut mich, euch heute mein Thema näher bringen zu können. Ja, wie du schon gesagt hast, Publisher, News SEO, das ist so meine Welt. Da bin ich schon eine ganze Weile drin. Es ist auch ein Gebiet, das mir sehr am Herzen liegt. Bin jetzt seit etwas über 2 Jahren bei Zeit Online. Davor, wie gesagt, lange Jahre bei der FAZ gewesen in Frankfurt. Ich kümmere mich hauptsächlich um Technical SEO bei Zeit Online. Also eher aus der Verlagssicht, also nicht so wirklich die Content-Sicht. Das bedeutet, ich schreibe keine Inhalte. Ich helfe nur dabei, sie zu verbreiten und unter die Leute zu bringen. Ja, Technical SEO mit allem, was dazugehört. Viele Datenanalysen, Split-Testing und ja, ist ein sehr großer und auch weiterhin sehr aufregender Bereich, der sehr viel Spaß macht.
Ich liebe ja auch Technical SEO, ne? Ich bin ja Wirtschaftsinformatiker und habe deswegen auch mit Technical SEO quasi angefangen. Aber dann erzähl doch kurz den Leuten auch da draußen, dass sie verstehen, wie wichtig Technical SEO eigentlich ist und wie flächendeckend, wenn man da kleine Änderungen macht, das eigentlich für eine Auswirkung hat.
Ja, genau. Also das ist für mich auch so das Tolle an Technical SEO. Also wenn du dir vorstellst, du hast, nehmen wir einen Artikel und dann kannst du am Content so viel arbeiten, wie du willst. Deine Optimierungen werden immer nur diesen einen Artikel betreffen. Das ist eine wahnsinnig mühselige und natürlich auch in der Fläche sehr erfolgsbringende Kleinstarbeit. Aber im Technical SEO-Bereich, wenn du die Technik angreifst, beeinflusst du mit einem Schlag die ganze Seite oder alle Seiten dieses Templates. Also die kleinsten Änderungen, die kleinsten Optimierungen, die du machst, können riesige Auswirkungen haben. Und das ist auch, finde ich, einfach das Tolle an der Disziplin, dass du dann direkt in dein Web-Analyse-Tool gucken kannst und sagen, ja, guck mal, da habe ich was gemacht. Und das sieht man.
Ja, das ist schon krass, ne? Also bei Technical SEO ist vor allem so, das ist ja auch die Basis für Suchmaschinenoptimierung. Und ohne eine saubere Seite, also ohne eine technisch saubere Seite, kann Google ganz viele Maßnahmen gar nicht ausführen. Und fairerweise natürlich auch, denkt auch Google, also denkt ist in Anführungsstrichen natürlich, ist Google nicht ganz zufrieden, wenn man jetzt viele 404 Fehler hat, wenn man viele Errors auf der Page hat, dann ist es schon so, dass Google sagt, hey, die wird nicht gut gewartet, die Seite, das kann schon auch einen Einfluss aufs Ranking haben.
Ja, total. Also ich glaube, Basics werden immer noch unterschätzt. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Seiten es gibt, die wahnsinnig viel Mühe in irgendwie Kosmetik stecken und da nachträglich eine schöne Schicht drüber legen wollen, dann guckst du rein und dann gibt es jede URL unter 3 verschiedenen Varianten oder sowas. Also Basics, es steckt schon im Namen. Da sollte man immer anfangen. Und die Basics sind meistens technischer Natur tatsächlich.
Ja, das stimmt. Und das ist, es ist immer so, wir hatten das auch lustigerweise jetzt gerade, haben wir mit einem Kunden von uns gesprochen und der hat gesagt, hey, was habt ihr eigentlich jetzt in den letzten 2 Monaten gemacht? Ich habe gar nicht so viel gesehen, was auf der Seite passiert ist. Und dann haben wir gesagt, hey, wir haben einfach super viel technisches SEO gemacht. Ja, wir haben einfach die Basis gemacht, wir haben super viele Sachen im Hintergrund umgestellt. Also ja, ich habe da gar nichts auf der Seite gesehen, dass sich was verändert hat. Und da sieht man auch die Wahrnehmung von den Leuten ist immer noch sehr stark auf so, hey, was sehe ich, was sich verändert, was ja auch klar ist. Und dabei passiert dann so viel Wertvolles im Hintergrund. Und das ist halt tatsächlich technisches SEO. Und man muss einfach sagen, ohne die gute Basis können sich die Top-Rankings nicht entwickeln. Das ist tatsächlich echt ein Thema. Gib mir vielleicht mal einen Einblick auf, wie viele Seiten ihr so grob habt. Du musst jetzt keine geheimen Zahlen verraten, aber so, es ist ja, du behandelst ja, also du hast ja die Zeit online, aber die Zeit online hat ja, ich weiß nicht, wie viele 1000 Unterseiten die haben. Aber das ist ja schon, wenn du da eine Änderung machst im Technical SEO, dann beeinflusst das ja echt eine Menge Seiten.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, ich kenne tatsächlich die genaue Zahl nicht. Also wir haben, würde sagen, so 3 Millionen Seiten.
Ja, krass, oder?
Auf der Zeitdomain. Dazu kommt, dass wir natürlich auch noch weitere Produkte haben in unserem Zeitkosmos. Wir haben einen Stellenmarkt, academics.de, academics.com, um die wir uns auch kümmern. Genau, aber die laufen dann eben nicht unter der Zeitdomain. Die haben dann eher so, wenn wir schätzen, 500.000 URLs, also 3,5 Millionen. Ja, krass. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Grad. Ganz gutes
ja,
Grad.
Beeindruckend. Und das ist natürlich klar, ne? Ein Artikel, kannst du einen Artikel beeinflussen. Und klar, der kann viel Traffic bekommen. Genau. Aber eine richtige Entscheidung im Technical SEO beeinflusst, ich sag mal, wahrscheinlich nicht immer alle 3,5 Millionen Seiten gleichzeitig, aber schon eine ganze Menge an Seiten.
Genau, also du arbeitest einfach mit riesigen Maßen und du musst auch wahnsinnig aufpassen, dass dieses riesige Maß nicht noch größer wird durch Parametrisierung, durch Duplikate. Also wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren, lass mich schätzen, 10 Millionen URLs einfach beseitigt, waren alles Duplikate.
Cool. Ja, aber mega. Das muss auch gesehen. Aber dann muss das Ranking auch direkt hochgegangen sein, oder?
Nicht direkt leider, es hat ein bisschen gedauert, aber ja, es ist was passiert. Das hat ja, man cool. gemacht.
Was ist dein größter technischer SEO-Channel Challenge momentan oder deine ja, das, wo du dich am meisten gerade so mit beschäftigst im Technical SEO?
Mein größter Painpoint ist eigentlich, also ich mag sehr gerne Daten, ich denke gerne sehr datengetrieben und was mich immer beschäftigt ist, wenn es so schwammige Aussagen da draußen gibt, ja, darauf musst du achten, aber was genau ist das denn? Und das ist halt das Thema EAT, Topical Authority, das ist genau das. Also die SEO-Welt redet da seit Jahren drüber, aber dann fragst du ja, wie groß ist denn meine Topical Authority für Thema X? Die Antwort ist da ja 8 oder irgendwie sowas. Und das beschäftigt mich sehr, da irgendwie erstmal Zahlen dran zu kriegen, aber auch einfach das Konzept besser zu verstehen. Also was genau ist EEAT? Wir kennen alle die Abkürzung, aber was genau steckt dahinter? Was ist Helpfulness? Was meint Google damit? Ist das das neue Focus on Great Content? Ja, mach hilfreiche Inhalte. Ja, toll, jeder denkt, seine Inhalte sind hilfreich. Was genau bedeutet das dran? Was genau bedeutet das? Und das ist eine ziemlich große Herausforderung, das irgendwie sichtbar zu machen und auch einfach kommunizierbar zu machen. Und ja, ganz klar, was nicht analysierbar ist, ist nicht optimierbar. Also wenn wir da dran arbeiten und wir können es nicht messen, dann sind es im Prinzip Meinungen, ob es jetzt funktioniert hat. Ja, das beschäftigt mich gerade sehr.
Super spannend. Echt super spannend. Ich hätte jetzt gesagt, da kommen sowas wie Rich Snippets oder vielleicht irgendwas mit AI oder vielleicht interne Verlinkung oder sowas. Auch wichtige Themen sicherlich, ne?
Ist alles auch total wichtig. AI hängt da sehr nah dran an dem ganzen Topical Authority Thema. AI Overviews und Topical Authority ist ja was, das machst du nicht nur für Google, das Klar. machst du für die ganze Welt da draußen, das ganze Netz an potenziellen Suchmaschinen, die dich darstellen können. Also
ja. Das ist ja auch super spannend. Also EAT, für alle, die es nicht wissen, heißt, also EEAT ist eine, ich sag mal, ein Qualitätsfaktor oder drei, es sind 4 Qualitätsfaktoren. Das eine ist Experience, dann das erste E steht für Experience, das zweite für Expertise, das A steht für Authority und das T für Trust. Und danach bemisst Google sehr, sehr viele Webseiten, um halt sozusagen einzuordnen, hey, haben die genug Expertise in diesem Bereich? Da geht es vor allem um First-Hand-Expertise, also aus der, also selbst erfahrene, echte Experience quasi. Und dann gibt es E für, genau, sorry, das erste E ist für Experience, also First-Hand-User-Experience. Das zweite E ist für Experience, also Expertenstatus, dass man da wirklich diese Themen bewältigen kann und das A für was habe ich gerade gesagt? Autorität, genau, und das T für Trust. Du kannst ja mal auch sagen, was da deine Erfahrungen sind, deine Meinung zu diesem EAT-Score, welche Faktoren da Einfluss spielen und wie sich das Ganze zusammenstellt, weil das ist ja auf jeden Fall ein Thema, wo alle drüber sprechen, aber dahinter ganz detailliert, was sich dahinter befindet, wissen nicht so viele.
Ja, genau. Also Optimierung und Messung sind im Prinzip die zwei Aspekte dahinter. Also ich beschäftige mich gerade hauptsächlich mit der Messung, um dann die Optimierung überhaupt begründen zu können. Genau, aber im Prinzip, was letztendlich rausputzeln muss, ist, dass du dich für deine Themen platzierst. Also, dass du erstmal ermittelst, was sind denn überhaupt die Themen? Weil ein Thema ist was anderes als eine Suchanfrage. Mhm. Ein Thema kann 50 verschiedene Suchanfragen haben in 200 Varianten, die aber alle einen Themenkomplex bilden. Also zuerst musst du dir mal klar sein, was sind eigentlich unsere Themen? Und sind das Themen, die zu uns passen, die zu uns als Marke passen, für die wir als Marke stehen wollen? So, das muss erstmal ermittelt werden und dann musst du den Nutzern klare Anlaufstellen bieten für die Themen. Also wenn ich mich für Thema X interessiere, bin ich dann hier richtig, wenn ich dahin komme. Die Themen musst du gut untereinander vernetzen auf der Seite. Also, dass Google das auch klar erkennen kann. Ja, hier sind die semantischen Zusammenhänge. Das entsteht dabei. Und das ist einfach dieser Gesamtkomplex, den es gibt auf der Seite. So, und das wäre erstmal die Optimierungsseite. Um das rauszufinden, musst du natürlich irgendwie auch deine Themen zusammenfassen können. Also, du musst wissen, jetzt Nachrichtenthema Bundestagswahl, was gehört da alles dazu? So, was sind alle Artikel, die wir dazu haben? Was sind alle Suchanfragen, die es potenziell da geben könnte? Da gehen wir unterschiedliche Wege, je nach Anwendungszweck. Das eine ist, wir haben alle unsere Inhalte verschlagwortet, die wir in einem Data Warehouse auch analysierbar gemacht haben. Also wir können auf Schlagwortebene analysieren. Zum Beispiel jeder, wenn wir mal beim Bundestagswahlbeispiel bleiben, jeder Artikel zur Bundestagswahl wird das Schlagwort Bundestagswahl haben, logischerweise. Mhm. Und so kannst du die dann zusammen analysieren. Vollkommen egal, ob die jetzt für Friedrich Merz ranken, für die Grünen oder was auch immer.
Ja.
Das funktioniert. Das Problem bei der Sache ist, da hast du noch keine Konkurrenzdaten. Und gerade bei solchen Themen, also wir im Nachrichtenbereich, wir sind extrem abhängig von Nachrichtenlagen oder von der Nachfrage da draußen eben. Ganz simples Beispiel, in der Pandemie sind wir alle wahnsinnig gewachsen. Das lag aber nicht daran, dass wir plötzlich ganz tolle Arbeit gemacht haben, sondern es lag daran, dass, natürlich haben wir trotzdem tolle Arbeit gemacht, es lag daran, dass da draußen eben plötzlich ganz viele Leute diese Themen sehr viel nachgefragt haben. Mhm. Und was wir herausfinden müssen ist, wie, wenn ein Thema bei uns piekt das bei den anderen genauso. Mhm. Weil dann würde Google uns gleich bewerten, aber wenn es bei uns mehr piekt als bei den anderen, dann würde Google sehen, ja, hier habt ihr die Themenautorität. Und das ist die Herausforderung bei der Sache. In den Daten die Herausforderung. Da gibt es unterschiedliche Tools. Man kann es mit Sistrix machen. Da gibt es ja auch die Daten der Konkurrenz. Wir nutzen zum Beispiel für ein Tool, das wir gebaut haben, die Daten aus dem Trisolut News Dashboard. Da gibt es Infos zu Newsbox Rankings. Also das ist gerade so unser wichtigster Ansatz, den wir haben. Also diese Konkurrenzdaten an unsere Themen dran zu packen und dann eben klar erkennen zu können, was sind unsere starken Themen und wo sind wir vielleicht nur Rang 3 oder 4 hinter der Konkurrenz.
Ein Peak, um nochmal darauf zurückzugehen, was ist ein Peak? Ist ein Peak, mehrere Artikel zu einem Thema zu haben oder mehrere gute Artikel zu einem Thema zu haben oder mehr Aufrufe zu einem Thema zu haben?
Im Prinzip, je nachdem, wie du es definieren willst. Also du musst dir das so vorstellen, wenn du mal unsere GSC-Kurve siehst, die sieht so aus.
Okay.
Also wir haben ja, nicht gleichbleibend viel Traffic über einen Zeitverlauf, sondern besonders bei Discover. Discover, das ist meistens 1 oder mal 2 Artikel pro Tag, die maximal in die Höhe gehen. Mhm. Und dann am nächsten Tag haben wir vielleicht keinen. Aber 3 Tage später haben wir dann wieder einen, der dann 1 Million Klicks pro Tag macht. Also und bei diesen Peaks, da muss man halt wissen, wo kommen die her? Und ja, haben die nur wir?
Ja, super.
Also ein Peak ist im Prinzip ein starker Ausschlag irgendeiner Metrik in irgendeinem Analysetool.
Okay, sehr spannend. Also das ist ja auch ein Thema, was alle Nachrichtenportale tatsächlich haben, das Thema. Durchaus die wir auch mal gesehen und betreut haben, haben auch das gleiche Problem oder die gleiche Herausforderung mit Discover vor allen Dingen, dass es einfach unfassbar viel Traffic gibt und dann keinen mehr. Das heißt, wir sind jetzt ja schon tief in dem Thema Topical Authority im Prinzip drin. Ja, Und Topical Authority ist auch sehr, sehr schwer, sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich kennen, dass man SEO anfängt mit einer Keyword-Analyse. Aber Topical Authority ist ja viel mehr als das. Magst du mal einen Überblick geben, was für dich Topical Authority bedeutet und was du darunter verstehst? Und dann wollen wir da mal tiefer einsteigen, auch mit EEAT in Kombination.
Die Frage klingt so einfach, aber das ist eigentlich genau die schwierigste Frage dahinter. Also was ist Topical Authority? Google hat das vor ein paar Jahren mal klar definiert, und zwar als News Topical Authority. Also da sagen sie ja, im News-Bereich gibt es viele Seiten, die berichten alle zu denselben Themen und wir müssen irgendwie für uns einordnen, welche Seiten eine besondere Autorität zu welchem Thema haben. Ja, das kann man sich dann so ein bisschen überlegen. Also ich glaube, man kann sich ganz gut veranschaulichen, wenn man denkt, ja, der Kicker hat wahrscheinlich eine Autorität für Fußball. So. Und bei den größeren Portalen, die aber eine größere Bandbreite abdecken, wird es dann schwierig. Also wofür stehen wir als Zeit Online im Vergleich zur Süddeutschen Zeitung?
Absolut.
Wer belegt da welche Themen? Ne? So, als Publisher hast du dann so deine eigenen Vorstellungen. Du denkst, du weißt, wofür du stehst. Und nach meinen Erfahrungen mit der Messung habe ich rausbekommen, im Großen und Ganzen passt das auch. Also wir haben zum Beispiel immer gesagt, wir haben eine Autorität für, Achtung, ist nicht unbedingt selbsterklärend, für Schach.
Cool.
Ja, wenn wir über das Thema Schach berichten, Weltmeisterschaften oder was auch immer, dann funktioniert das immer erstaunlich gut. So.
Cool.
Und wir haben jetzt rausgefunden, ja, das stimmt tatsächlich. Also mit unseren Daten haben wir das rausgefunden. Wenn wir da was veröffentlichen, dann funktioniert das tendenziell immer ein bisschen besser als bei den anderen. Und das ist auch das Geheimnis hinter Topical Authority. Also der Gedanke ist, dass Google im Prinzip merkt, hier ist Zeit Online, die haben eine Autorität für Schach. Die haben jetzt was zu Schach veröffentlicht. Geben wir denen mal gleich 2 Pluspunkte. Mal gleich 2 Positionen weiter oben. Mhm. Und das ist das Prinzip hinter Authority, also dass wir eben eine Autorität auf dem Thema sind, die sich da auskennen, die viel darüber berichten, die das Themengebiet in seiner Ganzheit abdecken und dass wir dadurch immer so ein bisschen so einen kleinen Vertrauensvorschuss bekommen.
Super spannend. Wie viel Einfluss glaubst du auf diesen Ranking-Faktor, dieses Topical Authority-Thema hat die Seite und vor allen Dingen aber auch der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat?
Ich glaube, dass der Redakteur, die Redakteurin einen sehr großen Einfluss hat, im Sinne von, es gibt ja auch sowas wie AutorInnen-Autoritäten im Prinzip. Ja. Also Google kennt ja die Person, die darüber schreibt und weiß, worüber hat die Person in der Vergangenheit geschrieben. Mhm. Hat diese Person auch eine Autorität? Hat die Person vielleicht eine sehr starke Präsenz auf LinkedIn, auf TikTok? Das ist alles bekannt. Und so etablieren sich dann auch einfach Personenautoritäten. Also das bemerken wir auch immer wieder, dass das einen sehr großen Einfluss macht, wer über ein Thema schreibt. Und genau, also das zum Thema Personen. Die Seite an sich baut natürlich auch einen bestimmten Trust auf. Also ja, die Page an die Seite, die Site an sich, also nicht die Einzelseite, sondern die Domain als Ganzes. Also es gab ja auch im Google Leak, haben wir auch gesehen, dass es eine Metrik gibt, die Site Authority heißt. Was genau dahinter steckt, wissen wir nicht, aber ja, gibt auf jeden Fall einen Hinweis darauf, dass es auch zumindest ein seitenweiter Faktor sein kann.
Ich hab ein cooles Beispiel dazu mitgebracht, und zwar besonders diesem Thema Redakteure. Und zwar ist es, vor 2 Jahren habe ich mit einem Redakteur gesprochen von der Vogue, der damals, ich glaube, er war bei der Vogue oder bei einer ähnlichen, ich sag mal, Beauty- und Frauenzeitschrift. Und er war ein Redakteur, der sich komplett nur auf Hautcremes spezialisiert hatte und hat vor allem sehr, sehr stark über dieses Thema immer geschrieben und wirklich jahrelang. Und dann hat er gewechselt von der Vogue zu einem Business-Magazin, ich glaube, es war Business Insider, und hat dort halt angefangen, Artikel zu einem anderen Thema zu veröffentlichen, die auch gut gelaufen sind. Und dann hat er aber zufälligerweise auf Business Insider, glaube ich, war es, das war vielleicht eine andere Business-Zeitschrift, hat er online einen Artikel über Cremes veröffentlicht. Und das Ding ist so durch die Decke gegangen, es hat alles andere weggeschlagen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das Thema, also dass Google erstmal sehr, sehr klug darin ist, auch die Redakteure zu verfolgen. Ich bin mir sicher, dass es nicht immer ganz einfach ist. Ja? Wenn jemand Thomas Müller heißt, dann weiß man nicht, ob das der Weltfußballstar ist oder vielleicht doch einer von den anderen 200-300 Stück, die es in Deutschland gibt. Trotzdem, irgendeine Verbindung lässt sich ja immer herstellen und Google ist da sehr, sehr klug drin. Und wir hatten ja früher mal den Google Author Tag, der ist ja mittlerweile verschwunden, aber ich glaube, dass diese die Informationen, die sie damals daraus gesammelt haben, immer noch Einfluss finden in das Ranking. Und das hat es mir so ein bisschen bewiesen, weil er meinte, sein Creme-Artikel, die haben noch nie etwas über Health and Beauty geschrieben in der Zeitung. Und der ist aber auf die Nummer 1 sofort gegangen, weil er der Experte dafür war. Deswegen ist das so eine spannende Kombination aus diesem EEAT-Faktoren. Und deswegen ist auch, also wir empfehlen unseren Kunden immer, besonders wenn sie in EAT starken Bereichen oder Your Money, Your Life Themen stark drin sind, dass sie dort sehr, sehr stark darauf achten müssten, About Us, Team, Redakteure stark in den Vordergrund zu rücken, stark die Expertise zeigen, verlinken mit allen relevanten LinkedIn-Profilen, X-Profilen, Socials, damit dieser Trust auch entstehen kann.
Genau, ja, also AutorInnen-Profile sind auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Also wir haben tolle RedakteurInnen und es geht im Prinzip darum zu zeigen, was sind eure Kompetenzen? Warum schreibt ihr hierüber? Was könnt ihr in dieses Thema einbringen? Das versteht Google. Das sieht Google als Qualitätsfaktor. Erstmal für den einzelnen Artikel und dann natürlich auch für die gesamte Marke. Und es sind einfach Dinge, die den Trust der Marke an sich und auch der Trust der Marke zu bestimmten Themen enorm steigern können, auf jeden Fall. Zu deinem Beispiel, weißt du, wie viel Zeit dazwischen lag?
Das wird ungefähr ein Jahr, glaube ich, lag dazwischen.
Oh, okay. Also Google vergisst nicht so schnell.
Nee. Deswegen, das war schon ganz spannend an der Stelle. Aber du sprichst auf jeden Fall eins der Themen an, was wirklich schwierig ist, auch für viele Großunternehmen schwierig ist. Wenn wir uns zum Beispiel in Siemens anschauen, die ja viele Bereiche haben, die haben ja zum Beispiel einen starken Health-Bereich, wo sie wirklich phänomenale Röntgen- und auch MRT-Geräte herstellen, aber auf der anderen Seite stellen sie Waschmaschinen her. Und natürlich, ihr habt natürlich auch alle möglichen Ressorts, ja, von A bis Z, ja, möchte ich mal sagen. Ja, auf der einen Seite berichtet ihr über einen Faschingsanfang und auf der anderen Seite über LA-Brände oder sowas. Da ist die Frage, wie gehst du das an, dass du das segmentierst und versuchst dort für die einzelnen Bereiche eine Topical Authority, ich sag mal, rauszukarven oder sehr, sehr klar Google zu sagen, hey, hier sind wir gut drin, weil das ist sicherlich auch ein Redaktionschallenge, aber vor allem auch von deiner Seite aus, wie gehst du das an?
Ja, auf jeden Fall. Also was man niemals, egal mit welcher Fragestellung, machen kann, ist sich Gesamtzahlen angucken. Das funktioniert nicht. Da siehst du auch nicht, kannst du nicht mal die Frage beantworten, läuft es gerade gut, wenn du nur auf eine Gesamtzahl guckst. Was wir immer machen ist, dass wir die Seite segmentieren. Wir haben natürlich Ressorts. Also das könnte man auf der obersten Ebene sich mal anschauen, wie laufen denn gerade die Politikthemen. Oder da hast du dann auch einen Ordner, den du einfach zum Beispiel in Systrix mit dem Politikordner der Süddeutschen vergleichen könntest oder was auch immer. Das ist die einfachste Variante. Das haben wir früher sehr viel gemacht, machen wir auch heute immer noch für so einen ersten Einblick. Aber dann geht es natürlich tiefer. Und wir haben alle Themenseiten. Also ich sage jetzt immer wir alle und meine die Konkurrenz, weil ja. Top Authority immer im Vergleich zur Konkurrenz. Wir haben alle Themenseiten. Die kann man miteinander vergleichen. Das ist ein erster Hinweis zum Verständnis von Topical Authority. Wobei, muss man auch sagen, Themenseiten funktionieren bei allen anders. Die URL-Strukturen sind anders. Gibt auch seine Schwierigkeiten. Und ja, im Prinzip, also das sind so die Ebenen. Also Gesamtseite, Ressortseite, Themenseiten. Und dann kannst du auch Artikel clustern. Mhm. Also gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Wir haben da zum Beispiel ziemlich großes Cluster-Projekt gerade laufen, das mit Termfrequenz, verschiedenen anderen Bereichen.
Und mit AI hoffe ich doch, oder?
Genau, mit AI auch. Daran geht und Artikel clustert und da entstehen dann Artikelcluster. Klar. Die sind in den meisten Fällen sehr gut. Manchmal sind sie auch ganz komisch. Da fragt man sich, was hat die AI sich da denn gedacht? Was ist hier der gemeinsame Faktor? Ich würde gerne mal im Einzelfall mit der AI sprechen, um das rauszufinden. Aber so bekommst du dann im Prinzip Themen raus. Also wir hatten zum Beispiel dann ein Thema Krebserkrankung von Kate und die Reaktion der Öffentlichkeit darauf. Das war ein Thema und da konnten wir dann klar messen, für dieses Thema haben wir gut funktioniert. Für dieses Thema waren wir an Position 1 im Wettbewerbsvergleich vor, sind jetzt erfundene Daten, ich weiß nicht mehr, ob wir wirklich an
1 waren. Kein Stress.
An 1 vor wem auch immer. Und so kannst du dir im Prinzip einzelne Themen rausgreifen oder auch klar gezielt nach einzelnen Themen suchen und die dann so analysieren.
Wie löst ihr denn das erste E in EEAT mit der Experience? Das ist ja ein Thema, was tatsächlich von Google so ein bisschen gelöst, also versucht gelöst zu werden mit Reddit, ja, weil Reddit hat sehr viel First-Hand-User-Experience. Trotzdem glaube ich, dass also das zweite E, ne, die Expertise, kann man gut lösen. Ihr habt absolute Expertise in eurem Bereich und viele Firmen, die wir betreuen, haben auch Expertise. Autorität und Trust, ja, okay, das hat viel mit Backlinking zu tun, aber viel auch mit den Trusted Profiles und so und Age of Domain und sowas. Aber dieses Expertise-Thema, das ist schon etwas, was das Experience-Thema, sorry, ich sag's mal falsch, aber das Experience-Thema, das ist ein Challenge. Oder da wollte ich mal fragen, wie ihr da das löst tatsächlich.
Ja, also wir haben keine klare Strategie, so gehen wir das erste I an. Was wir tun ist, also im Prinzip ist es ein redaktioneller Job. Ja, also immer klar darzulegen, also das ist der Artikel, so haben wir ihn recherchiert. Das sind unsere vorherigen Artikel, also das ist auch ein wichtiger Faktor, damit interner Verlinkung auch auf frühere Recherchen hinzuweisen und im Prinzip so eine umfangreiche Themensammlung aufzubauen, die dann über die Jahre hinweg immer wieder nach hohen Standards erfolgt ist. Also im Prinzip würde ich das auf die Themen, die Artikelhistorie zurückführen.
Ja.
Das ist so unser Ansatz. Ob Google das wirklich so bewertet, dann letztendlich wissen wir natürlich nicht, aber
ganz, ganz spannend. Also ich glaube, da kommt auch noch ganz viel, wie die zum Beispiel so Zusammenhänge erkennen werden. Jetzt dadurch, dass sie auch sehr, sehr große eigene AI-Systeme haben, können sie natürlich damit auch anders umgehen. Wir wissen, dass aus Performance- und Kostengründen da noch nicht ganz so viel passiert, wie man sich so denken würde, weil es in der kleinen Skala natürlich geht das. Ne? Mal jetzt bei euch sogar mit 3,5 Millionen Seiten auch schon schwieriger, aber wenn man, sag ich mal, so sein Unternehmen hat mit 200 Seiten, die mal in die AI reinzutun, ist jetzt kein Problem. Auch mal 1000 Seiten ist kein Problem. Aber 3,5 Millionen hat man da schon echt einen Kostenfaktor, vor allem die Processing Power. Und wenn wir bei Google von nicht 3,5 Millionen Seiten, sondern es gibt ja mehrere Zeit-Onlines oder ähnlich große Seiten, da ist die Processing Power richtig crazy. Deswegen macht Google noch nicht so viel mit AI. Aber die Frage an dich ist tatsächlich, ich meine, das ist gut noch, dass sie nicht so viel mit AI machen. Das kommt dann über die Zeit und dann wird das Suchergebnis auch besser. Aber was macht ihr denn momentan mit AI, wenn du drüber sprechen darfst? Also irgendwelche spannenden Projekte? Wie viel Einfluss hat AI auf deine Technical-SEO-Arbeit momentan? Worüber freust du dich am meisten im AI-Bereich?
Worüber freue ich mich am meisten? Also ich freue mich sehr, dass ich keine Übersetzungen mehr selbst machen muss. Also wir haben einige Dienstleister, mit denen wir auf Englisch kommunizieren. Und teilweise musst du dann Dokumente, die du irgendwann mal gemacht hast, übersetzen. Macht mittlerweile einfach ChatGPT. Ja. Hilft uns auch wahnsinnig dabei, zum Beispiel Schema.org-Auszeichnungen, also die strukturierten Daten zu überprüfen.
Viel einfacher, ja.
Ja, das funktioniert so gut, also vor allem, wenn du Anforderungen stellst. Also wenn du was überprüfst, dann haust du das in den Validator und das funktioniert entweder oder funktioniert nicht. Aber bevor es auf der Seite ist, hilft ChatGPT uns sehr. Grundsätzlich würde ich sagen, bei allen so mühsamen Arbeiten, so ich habe Stichpunkte, muss daraus eine Mail machen, na. Mach doch mal.
Okay. Also der Klassiker, den die meisten jetzt auch nutzen, das ist natürlich auch sensationell. Hast du schon mal AI für interne Verlinkung verwendet?
Tatsächlich nicht.
Also ist natürlich bei eurer Datenmenge auch eigentlich nicht möglich, muss man sagen, weil du kannst 3,5 Millionen Links nicht in die AI reinwerfen, so ohne weiteres. Also gibt Workarounds dafür natürlich. Aber ich sag mal, bei kleineren Seiten funktioniert das schon ganz interessant. Aber deswegen hätte mich nur interessiert. Und spannende Frage vielleicht noch an euch. Musst du nicht beantworten, die Frage, aber nutzt ihr ein eigenes LLM, was ihr als Hardware lokal offen habt, oder nutzt ihr tatsächlich auch viel Cloud, also jetzt für die E-Mails schon klar, ne, ChatGPT, aber also für interne Operationen, habt ihr schon eigene Hardware da stehen und macht ihr selber was, oder ist es noch alles extern und in Cloud?
Du, das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Das müsst ihr dir im Prinzip unsere IT sagen.
Okay, ja gut. Mich interessiert total, wie die Firmen momentan damit umgehen, weil man kann sich ja schon... Hardware reinstellen und jetzt mit DeepSeek, also DeepSeek ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil es aus China kommt, aber DeepSeek kann man, ich lasse gerade bei mir auf dem Computer laufen, es läuft echt gut und ich habe jetzt nicht die krasseste Maschine, also das ist schon spannend, was da kommen wird, aber da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Jetzt gib uns doch nochmal einen kleinen Ausblick auf, was in deiner SMX-Session passiert. Ja, ich habe nämlich schon gesehen, du hast einen wunderbaren Moderator, natürlich den Tobias, Tobi Fox, sensationell. Ich darf dich leider nicht moderieren, aber dafür darf ich mit dem Podcast führen. Und ich würde einfach gerne alle Zuschauer, Zuschauerinnen natürlich einladen, dazu zu deiner Session zu kommen auf der SMX. Und falls jemand noch unentschieden ist, zu SMX zu kommen, natürlich habe ich jetzt einen ganz kleinen Vorgeschmack bekommen, auf was für eine Expertise eigentlich auf der SMX herrscht. Deswegen kann ich auch nur jedem sagen, jeder, der sich mit dem Bereich Search, SEA, Suchmaschinenoptimierung fairerweise und auch natürlich allen anderen Online-Marketing-Themen beschäftigt, auch Tracking und sowas, sollte unbedingt sich die SMX, das Programm einmal anschauen und dann am besten natürlich in den Vortrag von der Judith kommen. Aber deswegen gib uns mal einen kurzen Ausblick, so was man, wenn man in deinen Vortrag kommen kann, lernen kann, was man mitnehmen kann und was so die Takeaways sind, warum man unbedingt ja, zu dir kommen sollte.
Also was wir in meinem Vortrag sehen werden, ist, wie man dieses schwammige Konzept EAT, Topical Authority, wie man das ein bisschen greifbarer macht. Wir fangen wirklich ganz von vorne an bei EAT. Was ist das eigentlich genau? Warum brauchen wir das? Warum wird es immer relevanter? Was genau ist Topical Authority? Und warum ist es so schwer zu messen? So, was steckt eigentlich dahinter? Jeder redet darüber, aber keiner kann so wirklich festnageln. Und wir werden versuchen, das zu ändern. Beziehungsweise wir bei Zeit Online haben schon einen ersten Versuch unternommen, das zu ändern. Und den möchte ich euch gerne zeigen auf der SMX. Also was wir gemacht haben, wie wir unsere Topical Authority analysieren und wie wir daraus dann auch Optimierungsmaßnahmen ableiten können.
Ja, mega cool. Und was ist eigentlich so dein Grund, auch auf die SMX zu kommen? Es ist ja auch ein Live-Event, ne? Es ist ja schon, ich will nicht sagen, fast untypisch, mittlerweile wieder ein bisschen normaler, aber man macht ja viel über online. Aber warum gehst du gern auf sowas wie eine SMX oder so?
Für mich ist das so ein bisschen Klassentreffen. Also alle Personen, mit denen ich in meiner Laufbahn irgendwann mal Kontakt hatte, sieht man da mal wieder. Auch teilweise Menschen, die man vorher nur so, wie wir jetzt auf dem Bildschirm gesprochen hat. Es macht schon einen enormen Unterschied, sich mal persönlich kennenzulernen. Und vielleicht zu meiner persönlichen Historie mit der SMX, als ich damals mit SEO angefangen habe, hat die SMX mir das zu einem großen Teil auch beigebracht. Also ich habe da, wir hatten einen enormen Anteil an meiner Ausbildung als SEO-Managerin tatsächlich gehabt. Und aber auch heute noch, also die Themen sind mir mittlerweile bekannt. Bei vielen kann ich mittlerweile auch mitdiskutieren oder bei den meisten davon. Aber es gibt doch immer noch so, man erfährt doch jedes Mal noch wieder was Neues. Ist ja auch eine sehr dynamische Welt.
Ja, total.
Ich freue mich jedes Jahr auf die SMX.
Das ist das, was du gerade ansprichst, ist wirklich wahr. Also ich habe ja vor vielen Jahren mit Online-Marketing angefangen und da konnte man Online-Marketing noch in einer Person machen. Ja, ich sag mal so 2010 rum, ja. Da konnte man noch das alles machen. Heutzutage sind die Disziplinen so intensiv geworden, auch so vielfältig und auch komplex, damit man dort eine echte Expertise hat, dass es einfach wirklich auch mehrere Leute bedarf und auch viel, viel Wissen und viel Expertenwissen bedarf. Deswegen ist das cool. Und ich kann nur sagen, SMX ist natürlich sensationell, absolute Fachkonferenz, ja. Keine Pitches, keine Sales auf der Bühne, sondern reine Fachvorträge, wo man sich richtig weiterbilden kann. Sensationell. Ich gehe natürlich auch super lange hin, deswegen bin ich vielleicht auch und bin der Moderator da, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen biased, aber schön, das von dir zu hören auf jeden Fall an der Stelle. Und bei mir hat es auch einen ganz großen Teil gehabt, sehr, sehr viel zu lernen und dann auch mit den Speakern danach zu sprechen. Ja. Der Speaker kommt von der Bühne, ich habe noch ein paar Fragen und dann dahin zu gehen und einfach mit dem zu reden und noch ein paar Sachen mitzugehen. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel Werbung für die SMX machen. Ich finde es sehr, sehr cool. Judith, hast du vielleicht noch ein, zwei Takeaways, die wir mitnehmen können, falls jemand da draußen eine Topical Authority verbessern möchte, sein EAT verbessern möchte, einfach so taktische Sachen, die er umsetzen kann, wenn er jetzt hier zuhört?
Taktische Sachen. Erstmal kennt eure Themen. Das ist vielleicht das Wichtigste. Versucht nicht alles abzudecken. Konzentriert euch auf die Themen, die für euch wichtig sind. Steckt da all eure Energie rein, all eure Liebe. Google wird das verstehen.
Geil. Ja, stimmt. Super cool. Ich freue mich total. Judith, wo können wir dich denn erreichen, falls wir vor oder nach der SMX vielleicht dich erreichen möchten, weil wir dich auf der SMX nicht erwischt haben?
Gerne auf LinkedIn.
Cool. Super, das werde ich natürlich verlinken in den Shownotes. Und deswegen, also vielen lieben Dank für deine Zeit, Judith. Ich freue mich, dich auf der SMX zu sehen. Und bis dahin, alle gerne natürlich den Podcast, wenn er euch gefallen hat, liken, abonnieren und kommt natürlich super gerne auch zur SMX. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.